why are we here? Are we here to write around, or we are here for negotiations? So my worry is, even in Africa today, the COP is in Africa, but we have not been given a chance to speak.
Das war Naomi Morris, der Gründer der NGO Earth Volunteers. Er und viele andere Aktivistinnen auf der UN-Klimakonferenz kritisieren die eingeschränkte Meinungsfreiheit vor Ort. Selten war es auf einer COP so schwierig, Protest zu äußern wie im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sprechen heute wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Katharina Schubkowski, ich bin Redakteurin der TAZ und spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo Katharina. Ja, heute geht es bei uns vor allen Dingen um die Klimakonferenz, die derzeit in Ägypten stattfindet. Da sprechen wir als erstes über ein umstrittenes Thema, nämlich wer soll eigentlich für die Schäden und Verluste, die durch den Klimawandel verursacht werden, bezahlen. Dann geht es um eine Leerstelle bei den Klimaverhandlungen, nämlich das Herunterfahren der fossilen Energieträger wird in offiziellen Dokumenten bislang kaum erwähnt. Und zum Schluss schauen wir gen Norden, da sprechen wir über die Nord- und die Ostsee, die sich besonders stark erwärmt haben.
Ja, ihr habt es vielleicht schon verfolgt. Gerade findet in dem ägyptischen Touristenort Sharm el-Sheikh die Klimakonferenz statt, abgekürzt COP27. COP ist Fachjargon und heißt Conference of the Parties. Auf Deutsch heißt das Vertragsstaatenkonferenz. Und es ist das 27. Treffen dieser Art seit der Verabschiedung des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen im Jahr 1992. Also klingt ein bisschen sperrig. Das Ziel ist jedenfalls eine gefährliche Störung des Klimasystems zu vermeiden. Und da muss man sagen, nach 27 Konferenzen gibt es zwar durchaus einige Fortschritte. Also zum Beispiel rechnen diverse Prognosen damit, dass wir bis Ende dieses Jahrhunderts bei einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen von ungefähr 2,5 Grad landen. Und ja, das ist leider schon ein Fortschritt, weil man bis vor ein paar Jahren noch von 3 bis fast 4 Grad ausgehen musste. Aber 2,5 Grad sind natürlich trotzdem nicht ausreichend, weil wir ja schon heute bei 1,2 Grad Erwärmung immense Klimafolgen haben und nicht ohne Grund deutlich unter 2 Grad im Pariser Abkommen vereinbart haben.
Genau, und deshalb wird jetzt unter anderem verhandelt, wie man die Ambitionen für Klimaschutz erhöhen kann. Und tausende VertreterInnen der Staaten, unabhängige BeobachterInnen von Umweltorganisationen oder KlimaaktivistInnen sowie JournalistInnen sind in Ägypten vor Ort. Und der Austragungsort wirkt auch immer auf die Konferenz. Und das gilt ganz besonders in diesem Jahr, weil Ägypten die Meinungs- und Versammlungsfreiheit massiv beschneidet. Vor allem die Proteste gehören ja auch zu den Klimakonferenzen dazu. Und in Sharm el-Sheikh ist das gar nicht möglich, was wir beispielsweise letztes Jahr in Glasgow gesehen haben, als mehr als 120.000 Menschen auf der Straße für Klimaschutz protestiert haben. In Ägypten berichten die Aktivistinnen von Repressionen und Oppositionelle sitzen im Gefängnis. Und der schon länger inhaftierte Demokratieaktivist Alaa Abdel Fattah ist seit Sonntag im Durststreik und wird wohl mittlerweile medizinisch behandelt. Und all das überschattet den Gipfel ja auch, wenn die Zivilgesellschaft so massiv daran gehindert wird, zu protestieren.
Auf dem Konferenzparkett geht es gleichzeitig umso hitziger zu. Die Entwicklungsländer pochen auf Geld für Schäden und Verluste, die durch die Klimakrise entstanden sind. Zum Beispiel hat ja Pakistan gerade ein besonderes Interesse daran. Das Land stand ja im Sommer unter Wasser, unter Überschwemmungen. Ein Drittel des Landes war überschwemmt und viele Menschen sind ums Leben gekommen. Aber auch andere Länder sehen sich gegenwärtig mit Katastrophen konfrontiert, die durch den Klimawandel bedingt oder verstärkt wurden. Wie zum Beispiel die Länder am Horn von Afrika, Äthiopien, Djibouti, Eritrea, Kenia und Somalia, die unter einer massiven, mehrere Jahre anhaltenden Dürre leiden. Bislang haben die Industrieländer bei dem Thema komplett gemauert. Sie haben ja historisch die meisten Treibhausgasemissionen verursacht und wollen aber für die Schäden trotzdem nicht zahlen, denn sie fürchten, dass sich daraus Haftungsansprüche ergeben. Aber jetzt auf der Konferenz gab es mehrere kleine Durchbrüche bei dem Thema. Also das Thema hat es zum ersten Mal als auf die offizielle Agenda geschafft, als Tagesordnungspunkt. Also die Industriestaaten haben sich bereit erklärt, überhaupt erstmal über das Thema zu verhandeln. Es gibt aber auch schon eine Einschränkung. Und zwar sollen die Verhandlungen 2 Jahre dauern und werden eben keinen Schadenersatz oder Kompensation beinhalten. Also die Botschaft dahinter ist klar, mit Geld sollen die Entwicklungsländer erstmal gar nicht rechnen.
Aber natürlich können sich die Industrieländer auch nicht komplett gegen die Ereignisse sperren und die Augen vor den Wetterextremen, die Länder überall auf der Welt treffen, verschließen. Und weil die Industrieländer eben besonders viele Emissionen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ausgestoßen haben, gelten sie einfach als Hauptverursacher der Klimakrise. Und deshalb fordern die Entwicklungsländer Unterstützung von den Industrieländern, wenn es eben zu Schäden durch die Klimakrise kommt. Und im Vorfeld der COP gab es erste Ankündigungen für Finanzzusagen. Im September hatte Dänemark als erstes Land weltweit zugesagt, dass es 13,4 Millionen Euro für Schäden und Verluste geben will. Das war ein absolutes Novum. Da hatten wir auch im Podcast hier drüber gesprochen. Und Anfang dieser Woche hat auch Olaf Scholz auf der Konferenz angekündigt, dass Deutschland 170 Millionen Euro für Schäden und Verluste geben will. Das Geld soll in einen Schutzschirm fließen, den sogenannten Global Shield. Das ist ein Finanztopf zur Versicherung und zur Prävention von Klimarisiken, den Deutschland und die anderen G7-Länder in diesem Sommer angestoßen haben. Und das ist ein überfälliger Schritt, den Deutschland da unternommen hat. Aber es gibt auch Kritik von Entwicklungsorganisationen, denn der Shield sichert nur Schäden nach Extremwetterereignissen ab. Aber diese ganzen schleichenden Veränderungen wie Gletscherschmelze oder gegen den Anstieg des Meeresspiegels, da kann man sich nicht versichern. Und in Anbetracht der Schäden ist es natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, das stimmt. Wir kommen zu unserem zweiten Thema, das ebenfalls mit der COP zu tun hat, aber bislang nur eine Idee ist. Also genauer gesagt ist es eine Initiative, die sich seit 2 Jahren auch auf den Klimakonferenzen präsentiert und auch schon ein paar prominente Unterstützerinnen gefunden hat. Aber erstmal, worum geht's? Also es handelt sich um die Initiative für einen Nichtverbreitungsvertrag für fossile Energien. Die fordert eine Art Kohlenstoffsperrvertrag nach dem Vorbild des Atomwaffensperrvertrags, der also die Nichtverbreitung, die globale Abrüstung und eine gerechte Transformation von fossilen zu erneuerbaren Energien regeln soll. Was das genau heißt, gucken wir uns jetzt an. Also der erste Punkt, die Nichtverbreitung würde bedeuten, dass ein sofortiger Stopp verhängt wird für die Erschließung neuer Gas- und Ölfelder oder Kohleminen. Der zweite Punkt, die globale Abrüstung, würde bedeuten, dass bestehende fossile Infrastruktur zurückgebaut wird. Also, dass man regelt, wie viel noch gefördert wird, da wo es schon Industrie gibt, natürlich möglichst wenig. Und dass man dann anfängt, die Anlagen zu demontieren. Und natürlich, dass die Subventionen für die Industrie gestrichen werden. Und auch, dass indigene Völker, die auf in Arealen leben, unter denen möglicherweise fossile Rohstoffe schlummern, in ihren Rechten gestärkt werden. Und eine gerechte Transformation, der dritte Punkt, bedeutet den geregelten Übergang zu erneuerbaren Energien und zu CO2-armen Technologien in Absprache mit den Arbeiterinnen und den Communities.
Also die Argumentation dahinter. Die Initiatoren sagen, es kann halt nicht sein, dass AktivistInnen, Städte und Gemeinden und mehr oder weniger auch einige Staaten gegen CO2-Emissionen kämpfen, während gleichzeitig die fossile Industrie daran arbeitet, die Emissionen immer weiter zu erhöhen. Und das auf Kosten der Allgemeinheit und des Planeten. Aber das Paris-Abkommen, so argumentieren sie, weist an einer Stelle eine entscheidende Lücke auf, indem es nämlich die fossile Industrie nicht als Hauptproblem benennt und eben auch keinen Rückbau dieser Industrie vorsieht. Das Pariser Abkommen gibt ja nur das Ziel vor, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, aber eben nicht, wie wir da hinkommen. Und das ist eben den Staaten selbst überlassen. Und in dieser Hinsicht ähnelt die Initiative dem Atomwaffensperrvertrag. Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, wie er eigentlich heißt, ist 1970 in Kraft getreten und verbietet nicht nur die Weitergabe von Atomwaffen, sondern verpflichtet die Staaten, die keine haben, auch keine anzuschaffen und regelt darüber hinaus die nukleare Abrüstung, also den Rückbau der Atomwaffenindustrie. Und außerdem sollen alle 191 Staaten, die den Vertrag unterschrieben haben, gemeinsam an einer zivilen Nutzung der nuklearen Technologie arbeiten.
Ja, und dieses Modell könnte man eben auch auf fossile Energien anwenden, meint die Initiative. Und so ganz allein ist sie damit auch gar nicht mehr. Es haben sich schon 70 Städte und Gemeinden angeschlossen. In Deutschland sind das zum Beispiel Bonn und Marburg, ansonsten auch Barcelona, Paris, London und mehrere kanadische, kostarikanische, australische und US-amerikanische Städte. Außerdem eine lange Liste Nobelpreisträgerinnen aller möglichen Disziplinen aus den vergangenen Jahren und zuletzt eben auch einige Staaten, allerdings noch sehr wenige. Und auch nicht besonders überraschend sind das vor allem Staaten, die schon lange akut vom Klimawandel bedroht sind, wie zum Beispiel die pazifischen Inselstaaten Osttimor, Vanuatu und Tuvalu. Aber auch der Vatikan und internationale Organisationen wie die WHO und jetzt seit Ende Oktober auch das Europäische Parlament unterstützen jetzt die Initiative.
Ja, und auch einige ForscherInnen sprechen sich für diesen Weg aus. Zum Beispiel hat sich auch die Ethikprofessorin Angela Kallhoff dafür ausgesprochen, dass es Kohlenstoffabrüstungsverhandlungen unter den Hochemissionsländern geben soll. Und dafür müssten sich Kanada, USA, Deutschland, Indien, China und einige weitere Nationen zusammensetzen und endlich einen gemeinsamen Weg für die Dekarbonisierung der Wirtschaft finden. Aber leider sind dafür keine Anzeichen in Sharm el-Sheikh erkennbar. Ganz im Gegenteil, über 600 Lobbyisten, die für die Öl- und Gasindustrie werben, sind auf der Klimakonferenz unterwegs. Und das ist sogar noch mehr als im letzten Jahr in Glasgow.
Ja, angenehmes Klima da wahrscheinlich. Wir gucken zum Schluss noch einmal auf Deutschland, genau auf die Nordsee und die Ostsee. Da wird's nämlich ungemütlich warm. Die beiden Meere haben sich in den vergangenen 40 Jahren doppelt so schnell bis dreimal so schnell erwärmt wie der restliche globale Ozean. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat in der Ostsee fast überall Oberflächentemperaturen von 1,5 Grad mehr gemessen als im Schnitt der letzten Jahre. Die Nordsee hat sich mehr als 1 Grad erwärmt, vor allem im südlichen Teil. Also im Ärmelkanal und vor der englischen Ostküste war das Meer so warm wie seit 1997 nicht mehr.
Ja, diesen Trend gibt es schon seit einigen Jahren. Und das liegt einfach daran, dass die Nordsee als Randmeer und die Ostsee als Binnenmeer relativ wenig Wasservolumen haben. Und außerdem münden viele Flüsse dort rein, die ja auch warmes Wasser reinspeisen. Und an vielen Stellen sind beide Meere sehr flach, aber auch an den tiefen Stellen der Ostsee ist es mittlerweile ein Problem, weil dort eben wenig sauerstoffhaltigeres Wasser aus der Nordsee ankommt, worauf die Ostsee aber angewiesen ist. Also zusammenfassend kann man sagen, dass die beiden Meere durch ihre Lage und Größe dem Klimawandel überdurchschnittlich stark ausgeliefert sind und entsprechend drohen zu kippen, beziehungsweise an manchen Punkten auch schon gekippt sind. Also zum Beispiel in der Ostsee gibt es Todeszonen, also Zonen, die so sauerstoffarm sind, dass Fische oder Muscheln da gar nicht leben können. Und laut dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung sind in der Ostsee schon Todeszonen, die dreimal so groß sind wie Mecklenburg-Vorpommern.
Und in diesem Jahr war der Sommer ja mal wieder besonders heiß und auch der Herbst ziemlich mild. Und so haben sich Nord- und Ostsee halt noch mehr erwärmt als ohnehin schon in den vergangenen Jahren. Und es zeigen sich jetzt auch die Auswirkungen der jahrelangen Erwärmung. Zum Beispiel hat sich in der Nordsee die pazifische Auster angesiedelt, die normalerweise vor den Küsten Japans und Koreas lebt. Dafür geht's der heimischen Miesmuschel schlecht und sie wird buchstäblich verdrängt. Und das wiederum ist für die Möwen und für andere Vögel problematisch, deren Schnäbel eben an die Miesmuschel angepasst sind. Die Auster können die gar nicht knacken. Und auch kälteliebende Fische wandern ab, zum Beispiel der Kabeljau, die Makrele oder der Seelachs, die ziehen sich immer mehr Richtung Polarmeer zurück. Und auch die Pflanzen im Wasser verändern sich natürlich, also es wuchert nicht mehr dieses große Seegras, das man vielleicht von Strandspaziergängen kennt, sondern jetzt der japanische Bärentang, eine invasive Braunalge, die eher wie so ein zweigiges Nadelgestrüpp aussieht und die sich weltweit gerade stark verbreitet. Das kann ein Problem sein für heimische Algen, weil der japanische Bärentang ihnen das Licht wegnimmt. Es kann aber auch in einigen Regionen einen zusätzlichen Lebensraum schaffen für Krebse oder Fische.
Dass sich die Meere so schnell erhitzen, ist im Großen und Ganzen natürlich hochproblematisch, denn die Ozeane stellen ja eine Art Puffer bei der globalen Erhitzung dar. Sie speichern nicht nur enorm viel CO2, sondern sie federn auch die globale Erwärmung ab, weil sie eben Wärme lange speichern Und deshalb hat man ja auch an den Küsten ein gemäßigteres Klima als im Landesinneren. Und der allergrößte Teil der Wärme, die die Menschheit der Erde in den vergangenen Jahrzehnten zugeführt hat, ist gar nicht in die Atmosphäre gegangen, sondern in die Ozeane, also so 80-90%. Und die Ozeane sind mit Abstand das größte Wärmereservoir des Klimasystems. Aber natürlich erwärmt die Atmosphäre auch die Meeresoberfläche. Und die Temperaturen der Ozeane haben wiederum einen großen Einfluss auf die Jahreszeiten und das Wetter. Zum Beispiel sind der Golfstrom und der Humboldtstrom für gemäßigte Temperaturen und Niederschläge in Europa und Amerika verantwortlich.
Entsprechend führt die Erwärmung der Meere zu schweren Folgen, auch für die Bevölkerung. Zum einen ist warmes Wasser immer ein guter Nährboden für Bakterien, wie zum Beispiel Vibrionen in der Nord- und der Ostsee. Zum anderen verlieren Fischer durch die Fischmigration ihre Lebensgrundlage und ganze Dörfer können verarmen. Allerdings nicht nur durch den Klimawandel, sondern auch durch Überfischung. Und außerdem dehnt sich wärmeres Wasser ja aus und lässt dadurch den Meeresspiegel ansteigen. Spätestens da kann man sich die Folgen, glaube ich, selber ausmalen. Also Stürme, Überschwemmungen, absaufende Küstenregionen und andere Katastrophen. Bestimmte Ozeanströmungen zählen ja nicht umsonst zu den Kippelementen, die die Erderhitzung ab einem bestimmten Punkt unwiederbringlich auf ein noch heftigeres Level katapultieren können.
Ja, das sind keine besonders tollen Aussichten, aber wir sind für dieses Mal auch schon am Ende angelangt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns in eurer Podcast-App. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen und wenn ihr uns erreichen wollt, schreibt uns gerne eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Vielen Dank außerdem noch an Ernst Seidemann, Bernd Föhringer, Gergo Letay, Lukas Pechtold und Hugo Bandorf, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Ciao und vielen Dank.
Tschüss.
Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.